und gibt immer Freude und frohe Botschaften. Also, erleichtert die Dinge und macht sie nicht schwer. Und gibt frohe Botschaften und gibt kein Abscheu in den Herzen von anderen. Im Sinne. Das ist sein, der Glaube von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Methodik, seine Sunna. Deswegen müssen wir hier zwei Sachen betrachten, liebe Brüder. Wenn du mit allgemeiner Masse der Menschen sprichst, musst du eine andere Sprache haben. Wenn du mit spezifischen Leuten das zu tun hast, die haben guten Glauben, hohen Glauben, die sind fest in ihrem Glauben und so, da kann man ihnen viele Dinge sagen, guck mal, da gibt viele empfehlenswerte Sachen, viele Sachen, wo man Lohn bekommt, das, wenn du das tust, aber für die allgemeinen Menschen, mach leicht. Mach die Religion leicht. Weil die Masse der Menschen, der Muslime, sind normal. Und diese Religion kam, um die Menschen von der Hölle zu retten. Und dass wir sie mit Allahs Willen ins Paradies bringen. Und deswegen, als dieser Arabi zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, er sagt ihm, ja Rasulullah, ich will Muslim, was muss ich machen, wenn ich Muslim werde? Er sagt ihm, bezeuge das Glaubensbezeugnis. Zeugnis, also, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Eins. Er sagt ihm, okay, beten 5-mal am Tag, fasten 1 Monat im Jahr, Almosen geben, wenn du jetzt ab bestimmte Summe sparst, und was? Pilgern, wenn du kannst. Er sagt ihm, und wenn ich das alle diese 5 mache, was bekomme ich? Er sagt ihm, du kommst ins Paradies. Dieser Araber aus dem Dorf, er sagt, bei Allah, ich mache nicht mehr, nicht weniger, nur das, nur diese 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelacht, genauso wie ihr. Er sagt, aflaha in sadaq. Er will den Erfolg erzielen, wenn er ehrlich ist. Wenn er ehrlich und wahrhaftig ist. Was heißt das alles? Alhamdulillah. Das sind die 5 Sachen. Aber diese 5 Sachen haben auch Zusammenhängen. Klar, auf jeden Fall. Mit deinen Gebeten zu achten. Was heißt das Gebet? Was heißt Fasten überhaupt? Aber wenn du das tust, mit Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Wallahi, wenn du das tust, Alhamdulillah. Allah sagt das im Koran. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah liebt für euch das Leichtere und nicht das Schwere. Allah. Auch Allah liebt das. Nicht nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch Allah. Allah liebt das Leichtere. Und das Schwere macht er weg. Allahu Akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Aya. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Allah wird seine Gebote für euch weniger machen und leicht machen. Er will das. Er will das. Subhanallah. Das Gebet am Anfang war 50 Gebete pro Tag. Müssen wir alle beten. Das heißt, jede Stunde musst du ein Gebetszeit. Jede Stunde musst du beten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht zurück zu Allah ta'ala, emporgehoben. Ja Allah, meine Umma werden das nicht ertragen. Runtersinken, zurück. Von 50 Gebete auf 5 Gebete. Und nicht nur 5 Gebete beim Handeln und 50 Gebete wirst du als Belohnung kriegen. Als ob du 50 Gebete hast. Alhamdulillah. Guckt mal, wie leicht damals bei den Kindern Israels nach Musa a.s., nachdem sie, wie es im Koran steht, nicht, dass es heißt Antisemiten und so, der Koran hat mit Juden und Christen zu tun. Das ist keine, hier, im Koran, hat mich mit Politik zu tun. Das ist eine Sache im Koran. Sie haben den Bund mit Allah abgebrochen. Die Juden. Die Kinder Israels. Was ist der Bund? Sabbatstag. Haben sie abgebrochen zum Beispiel. Zinsen. War ihnen verboten. Und sie haben es erlaubt. Nehmen von den Geldern von anderen. Mit ungerechter Weise. Haben sie es erlaubt, weil sie nicht zu ihrer Religion gehören. Warte mal, machen wir hier einen Klammer auf. Die Zekfiris sagen das auch. Wie die Juden damals. Sie sagen, die Gelder von allen anderen außer Muslimen sind uns erlaubt. Das haben sie auch gemacht. Also, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Sachen ihnen die Gebote schwerer gemacht. Hier, mehr. Schwerer gemacht. Zum Beispiel, das Fleisch, was mit Knochen verbunden ist, dürfen sie nicht essen. Stell mal vor, du hast etwas gekauft oder ein Schaf geschlachtet und du musst aufpassen, den Knochen rauszunehmen und das Fleisch, die Schicht, darüber nicht zu fassen und wegzumachen. Oh, und du musst diese und haramna alayhim shuhumahuma wa dhuhuruhuma illa ma hamarat dhuhuruhuma aw al-ghawaya aw ma ikhtalata bi'adhm. Auch Fett ist ihnen verboten. Was machen sie? Dann stell mal vor, du hast eine dicke Kuh mit vielem Fett, aber Fett ist mit Fleisch verbunden. Dann müssen sie das Fleisch mit Fett von trennen und weil sie das nicht dürfen, alles Beschwernis von Allah. In ihren Geboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Und aus Unrecht von den Juden haben wir, sagt Allah, ihnen so viele Dinge verboten, die erlaubt waren. Und weil sie das Zinsen als erlaubt gemacht haben, nachdem es verboten war, und weil sie die Gelder anderen Menschen aus Ungerechtigkeit eingenommen haben, deswegen hat Allah ihnen die Gebote, als die Propheten danach nach Moses kamen, die Propheten kamen mit neuen Offenbarungen schwer. Sie müssten schwer. Ja? Und deswegen, aber diese Nation, Alhamdulillah, die letzte Nation, die letzte Religion auf dieser Erde, leicht. Du kannst nicht beten, weil du krank bist. Du kannst nicht stehen beten, dann bete sitzen. Wenn du nicht sitzen beten kannst, dann bitte liegen. Wenn du aber gekreuzigt bist, und du kannst dich gar nicht bewegen, ja, gekreuzigt bist du jetzt zum Tode bestraft. Du musst beten aber mit Augen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganz leicht. Wenn du auf Reise bist, die Gebete werden durch zwei gekürzt. Nicht alle Gebete, also nicht alles musst du beten, sondern durch zwei. Leicht. Du musst nicht während deiner Reise immer bei der Waschung deine Füße waschen. Das heißt, musst Strümpfe ausziehen, du musst Schuhe ausziehen und alles und dann um zu waschen. Nein, du hast 3 Tage und 3 Nächte Zeit. Wenn du auf die Füße kommst, nimm ein bisschen Wasser so und streichele auch darauf. Ob das langen Schuhen sind oder Strümpfe, mach mal nur so, als ob du deine Füße gewaschen hast. Wenn du auf Reise bist und Fastenmonat, brauchst du nicht zu fasten. Später holst du das nach. Schwangere Frau, die kann nicht fasten wegen ihrem Baby. Kein Problem. Alhamdulillah. Leicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Allah will für euch das Leichtere und nicht das Schwere. Aber hier müssen wir auch eine Sache erwähnen. Wenn wir von solchen Sachen warnen, dann warnen wir auch von einer anderen Gruppe, die die Religion wie Butter machen wollen. Alles kannst du mit dieser Religion machen. Alles ist erlaubt. Die Grenzen darfst du in jeder Zeit überschreiten. Musik ist erlaubt. Frauen und Männer zusammen und tanzen und jenes. Alles ist erlaubt. Spricht nichts dagegen. Das heißt, die Leute, die untertreiben. Und die Beste ist die Mitte. Mitte. Und inshallah ta'ala, wir bitten Allah ta'ala, dass wir alle zu der Mitte gehören. Die Mitte ist die Religion. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wasata hat 2 Bedeutungen. Khaira, yani beste Nation, aber auch eine andere Bedeutung. Ummatan wasata, eine Nation der Mitte, wo man nicht übertreibt und nicht untertreibt. Das ist die Religion. Und deswegen will ich euch sagen, trennt zwischen 2 Dingen. Wenn du mit einem fortgeschrittenen Muslim sprichst, der hat andere Kriterien, Ari. Aber wenn du jetzt mit normalen Muslimen sprichst, warum gehst du in vielen Einzelheiten und so? Es kommt alles, inshallah, lass ihn mal bitte alleine suchen. Lass ihn alleine weiter. In den wichtigen Dingen sagen wir ihm, inshallah, sein Tawhid, sein Gebet, sein Fasten und alles andere kommt, inshallah, nicht alles auf einmal. Die Sahaba, sie haben die ganze Zeit Alkohol getrunken. Sie waren ja Muslime, weil Alkohol erlaubt war. Und dann hat Allah Ta'ala schrittweise Alkohol verboten. Er sagt, wenn ihr zum Gebet geht, betet nicht betrunken, damit ihr wisst, was ihr da ausspricht. Weil manchmal will man sagen, oh Allah, vergib mir. Und man sagt, oh Allah, zerstöre mich, weil er betrunken ist. Er kann das nicht, weil sein Verstand ist nicht, stimmt nicht. Dann sagt Allah Ta'ala, betet nicht betrunken. Und später sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, es gibt drin Nutzen und es gibt Schaden. in Alkohol und in Glücksspiel, was ist Nutzen? Geld. Du kannst das verkaufen und ein Werk und so und liefern und so. Geld, Nutzen. Und es gibt Schaden. Was ist Schaden? Der Verstand wird geschädigt. Der Verstand wird geschädigt. Und danach, dritte Stufe, da kam Gebot. Ja, ayyuhalladhina amanu. Oh, die ihr glaubt. Sie haben ein Empfangssystem. Der Empfangssystem wurde bearbeitet, alles vorprogrammiert, alles schön, das Programm wird laufen. Das, hier, bitteschön. Er bekommt's. Was, ja Allah? Ich tue das gerne. Oh, die ihr glaubt, ein Ruf. Jetzt will ich machen, sag bitte. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أم عند أين فخاك الله تعالى ذلك أودي إرقلوبت Das Berauschende, also Alkohol, Wein und sowas, das Berauschende und im Glücksspiel, das sind Sachen von dem Satan. Was der Satan gerne nutzt. Haltet euch davon fern. Berührt das nicht. Nicht trinkt das nicht. Wenn er gesagt hat, trinkt das nicht, dann hätten wir das berührt. Oder neben jemanden gesessen, der trinkt und so. Er hat, haltet euch davon fern. Das heißt nicht nur trinken, sondern auch davon fern. Das heißt nicht damit handeln und nicht damit das tragen und nicht damit gar nichts. Haltet euch davon fern. Und dann sagt er, innama yuridu shaitan. Der Satan nutzt das Berauschende und Glücksspiel, um zwischen euch Feindschaft zu schließen, um euch vom Gedenken Allahs abzulenken und vom Gebet abzulenken. Und macht das, auf das ihr Erfolg erzielt. Und dann am Ende hat er gefragt, und? Wollt ihr dann das weglassen? Was haben sie gesagt? Inta'ina, ya Rab! Wir lassen es weg, oh unser Herr! Und sie haben Fässer zu Hause. Die Araber haben gerne Wein getrunken, wie Tee und Multivitamin jetzt. Ja, sie haben Fässer gehabt zu Hause. Da trinken jede Zeit ein Glas Wein. Weißt du, was ist? Sie beschreiben, Medina ist wie Flüsse von Wein geworden. Alle haben ihre Fässer gegossen. Paff! Empfangssystem arbeitet. Wallahi. Aisha radiallahu anha, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt uns was Schönes. Für solche Jugendlichen, für uns alle. Sie sagen, bei Allah, wenn Allah Alkohol, also das Berauschende, am Anfang verboten hätte, dann wäre kein einziger Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Dann wäre kein einziger Muslim. Was? Alkohol verboten? Geh mal weg. Dann sehen sie gar nicht La ilaha illallah und Jenseits und Paradies und Hölle und alles mögliche interessiert ihnen nicht, weil der Alkohol drin sitzt und weil es kein Empfangssystem da ist. Jetzt eine Frage. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit den Gefährten schrittweise angefangen. Hat mit den Gefährten schrittweise angefangen, nicht alles auf einmal verboten, auch das Gebet. 5 Jahre nach seinem Prophetentum. Keiner hat gebetet. 5 Jahre danach ist das Gebet Pflicht geworden. Das Fasten. 13 Jahre war das Fasten gar nicht erlaubt, als Gebot. Erst nach 13 Jahren, dann kam das Gebot. MashaAllah, alles um sie vorzubereiten zu dem Islam. Jetzt sind die Leute in Deutschland, die in den Versuchungen sich ertrinken, die überall blonde Frauen, nackte Frauen sehen und der hat Probleme nur mit seinem Gelüst und mit seiner, mit seinen Bedürfnissen und er verliert manchmal die Richtung. Sind diese Leute jetzt, die in Deutschland leben und westlichen Ländern und euren Ländern, sind sie besser als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer behauptet sowas? Niemals. Sie sind nicht besser. Sind sie stärker von der Persönlichkeit als sie? Nein. Sind sie gläubiger als sie? Nein. Keiner kann das behaupten. Die besten Menschen unserer Nation sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, also mit den Leuten in Deutschland und in Afrika und weiß ich nicht wo, gleich wenn er Muslim wird, sagst du ihm, hey, du musst Bart tragen, du musst das machen, du musst dies machen und musst ihn, MashaAllah, also er ist besser. Guck mal die Sahaba, Gebote des Islam, wichtige Gebote und haben sie nicht gemacht. Gebet und Fasten und Almosen, alles, schrittweise. Und der Islam
hat uns das gelehrt, dass wir mit anderen Menschen auch schrittweise gehen. Nicht diese Religion niemals schwer machen und den Leuten beschweren. Das ist nicht gut. Und das ist nicht von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wie gesagt, bestehe ich darauf, dass ich sage, das heißt nicht, dass wir die Religion, sag ich mal, auf der Seite stellen und sagen, das ist erlaubt und das ist erlaubt, was verboten ist. Nein. Wir haben das letzte Mal gesagt, sprich mal nur das Gute. Sprich mal das Gute. Oder sprich mal die Wahrheit. Manchmal sprich mal die Wahrheit, das und das, das ist erlaubt, das ist verboten. Manchmal spricht man gar nicht das, sondern spricht mal was Gutes. Das ist die Weisheit. Und deswegen, barakallahu fikum, diese Sache, es muss in unseren Dawa-Arbeit verankert werden. In unseren Wurzeln. Es muss zu den wichtigen Fundamenten von unserer Denkweise sein, damit wir den Islam richtig präsentieren und damit der Islam in richtigem Bild ankommt und damit wir auch in der Gesellschaft mitmachen können. Es gibt Leute in unseren Ländern, ich sage, nur heute hat mir ein Bruder erzählt, er lebt, es muss nicht Saudi-Arabien, muss nicht Marokko, Wallahi, überall findest du das. Er lebt in Saudi-Arabien, hat zwei Freunde, sie kamen bei ihm rein und er hatte Jazeera an, also Nachrichtenkanal, er hört Nachrichten. Da kommen zwei Brüder, sagen, hey, nee, wir kommen nicht rein. Warum? Fernseher ist verboten. Jetzt nicht, was im Fernseher drin verboten, nicht Stoff, Rohmaterial. Nein, Fernseher ist verboten, die Chip und die Hardware von dem Fernseher. Der Fernseher an sich ist verboten. Hä? Der Mann, der kommt zu Radio, was? Wie bitte? Er hat eigentlich das nicht verstanden, er sagt, kommt aber trotzdem rein, kommt. Das sind seine Gäste. Und da kam einer von den beiden und er geht und er schaltet das aus und dann sitzt er. Mhm. Er hat was Schlimmes gemacht. Erstmal, das ist nicht sein Haus, nicht sein Besitz, nicht sein Eigentum. Er darf niemals etwas, du darfst niemals etwas in Wohnung von jemandem unternehmen ohne sein Erlaubnis. Er hat nicht um Erlaubnis gebeten. Zweitens, vielleicht hätte er ihn doch akzeptiert und sagt, okay, lass mal Fernseher an für meine Frau oder für meine Kinder, wir gehen zu meinem anderen Zimmer. Drittens, subhanallah, wer bist du, dass du deine Meinung auf den anderen oder dass du den anderen zu deiner Meinung zwingst? MashaAllah, das ist unser Problem. Wir kennen nicht richtig oder wir haben das nicht richtig studiert und verstanden, das Benehmen eines Moslems im Falle einer Meinungsverschiedenheit. Leute, es gibt viele Dinge im Islam, die unter Meinungsverschiedenheiten unter dem Gelehrten sind. Einer sagt, nee, diese Sache ist halal, erlaubt. Der andere sagt, 180 Grad, diese Sache ist verboten. Sie sehen beide von beiden Winkeln, von verschiedenen Winkeln. Der hat ein Argument und Beweis. Er hat ein Argument und Beweis. Manchmal haben die beide einen Argument und einen Beweis. Hä? Wie geht das? Sie haben ein einziges Argument und trotzdem haben sie zwei Schlussfolgerungen, die verschieden sind. Wie geht das? Ganz einfach. Guckt mal dieses Mikrofon. Hier. Ich gucke das jetzt als Kreis hier. Wie siehst du das? Ist das nicht als gerade, etwas gerade, wie eine Linie? Und du siehst das vielleicht wie ein Punkt, weil es hier ein bisschen dünn ist. Eine Sache hat verschiedene Sichten. Ich sehe das so, ich sehe das so, ich sehe. Und wenn wir das in eine dreidimensionale Darstellung machen, dann sehen wir Kanten und viele Dinge. Also verschiedene Sichten. Ich sage, nein, der Mikrofon ist kreisförmig. Der andere sagt, nein, der Mikrofon ist geradlinig. Der andere sagt, nein, der Mikrofon ist punktförmig. Alle haben denselben Beweis. Das ist der. Alles klar? Ein Beispiel im Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعدن حتى يركع ركعتين. معنى الحديث. Wenn man in die Moschee
oder wenn man die Moschee betritt, dann darf man nicht sitzen, erst wenn man zwei Rak'a beten. Gut? Gut. Dieser Beweis kennt diesen und kennt diesen. Schön. Also wenn du in die Moschee reinkommst, setze dich nicht hin, aus Höflichkeitsform, bitte mal zwei Rak'a und dann setze dich. Ein anderer Hadith sagt, beide sind authentisch, keiner zweifelt an einem Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, la salata ba'da salati al-asri ila ghurub al-shamsi wa ba'da salati al-fajri ila shuruq al-shams. Es gibt kein Gebet nach dem Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet bis zu Sonnenuntergang. Da gibt's kein Gebet. Das heißt, man darf nicht beten. Und kein Gebet gibt es nach Fajr-Gebet, also Morgensgebet, bis zum Sonnenaufgang. Beide haben dieselben. Jetzt haben wir ein Problem. Zwei große Gruppen. Was ist diese Zeit? Jetzt nach Asr-Gebet. Wir werden jetzt Asr beten. Nach Asr-Gebet. Ist das erlaubt, dass wir beten? Laut dieser Hadith. Nein. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nach Asr-Gebet bis zum Untergang darfst du nicht beten. Alles klar? Es ist nicht erlaubt. Da kommt einer, er sagt, wenn ich die Moschee jetzt betrete, muss ich zwei Rak'a beten oder nicht? Muss ich zwei Rak'a beten. Jetzt aber, wenn ich in verbotene Zeit reinkomme, nach Asr-Gebet komme ich rein, muss ich jetzt den ersten Hadith folgen oder den zweiten Hadith? Der erste Hadith sagt mir, du darfst nicht sitzen, erst wenn du betest. Der zweite Hadith sagt mir, nach Nachmittagsgebet darfst du gar nicht beten. Hier kommen die wieder, die Sichten. Jeder sieht das anders. Einer, der sagt, will Imam Shafi'i, nein, du musst zwei Rak'a beten. Auf alle Fälle. Warum? Er sagt, allgemein, alle Gebete, die keinen Grund haben, darfst du nicht beten nach Nachmittagsgebet. Aber das Betreten der Moschee ist eine Ausnahme. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du in die Moschee reintrittst, dann musst du zwei Rak'a beten. Der Imam Malik, beziehungsweise Imam Abu Hanifa, der sagt, nein, ich bete nicht die zwei Rak'a. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, la salata. Es gibt kein Gebet. Und kein Gebet heißt kein Gebet. Kein Gebet. Du sagst ihm, die zwei Rak'a, die du verrichtest, wenn du reinkommst, heißt das Gebet oder nicht? Er sagt, ja, das heißt Gebet. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, kein Gebet. Er hat nicht gesagt, außer das und das. Diese Ausnahme hast du dir selber entwickelt. Keiner darf den anderen angreifen. Keiner darf den anderen sagen, du hast nicht recht. Sondern alle müssen diese Meinungen akzeptieren. Und sagen, Wallahi, es kann so sein, es kann so sein. Und diese Vielfalt von Entscheidungen sind ein gutes Zeichen für die Nation. Es ist ein gesundes Phänomen, die uns zeigt, trotz die verschiedenen Zungen, verschiedenen Denkweisen, verschiedenen Sprachen und Farben und Denkweisen, müssen wir alle friedlich miteinander leben. Oh, das lernt uns unsere Religion, wenn wir das verstehen. Verschiedene Meinungen, Imam Malik lobt Imam Shafi'i. Und Imam Shafi'i lobt Imam Malik. Ha? Und sagen, Alhamdulillah. Ein Mann kam zu Ahmed, Imam Ahmed, und fragt ihn, darf ich hinter einem Malikiten beten? Warum? Weil die Malikiten, sie nehmen das nicht so als Pflicht, dass die Betenden hinter dem Vorbeter während den lauteren Gebeten, dass sie Fatiha mitlesen müssen. Nur Imam, die anderen müssen hören. Und Imam Ahmed sieht das anderes, wie Imam Shafi'i. Nein, jeder muss das wiederholen. Deswegen lässt er einen Zwischenstopp und eine Pause, wo alle auch mitlesen. Dann sagt er ihm, was ist das für eine Frage? Das heißt, du fragst mich, darf ich hinter Imam Malik beten oder nicht? Guckst mal, wie die Ulama das gesehen haben. Deswegen sage ich euch, liebe Brüder, wenn wir Argumente und Beweise haben, keiner darf Fanatiker sein. Keiner darf seine Meinung als Oberhand haben, dass er sagt, meine Meinung ist die richtige und die andere Meinung ist nichtig und ungültig. Auch wenn deine Interpretation und deine Erklärung anderes ist. Und auch wenn der andere Interpretation, ganz andere Interpretation hat. Aber die Voraussetzung und Bedingung. Diese Gruppe muss eine Grundlage haben, damit sie das interpretieren. Und diese, die müssen auch eine Grundlage haben, damit sie das interpretieren. Aber nur so aus Gelust, nein, ich sehe das anderes, weil mir das nicht passt. Ach, geh mal weg, Müll. Du musst etwas haben in Hand. Nicht Gerede und Aussagen von Rechtsgelehrten, sondern Beweis. Und wir richten uns nach dem Beweis. Und deswegen, wir dürfen niemals sowas sagen, nein, wir richten uns nur nach dem Beweis. Aber hinterher richtet man sich nicht nach dem Beweis, sondern nach der Denkweise von meinem Scheich, mein Lehrer, und der Lehrer von meinem Lehrer und der Lehrer von meinem Lehrer und geht die Kette. Nein, es ist nicht so. Der Beweis ist der wichtigste. Der Beweis. Und solange ein Beweis anderes interpretiert wird, in der Sprache ist es zu betrachten. Dann Salam alaikum. Dann brauchst du mich nicht zu beschimpfen. Brauchst du mich nicht runterzuschätzen. Oder brauchst du nicht den anderen zu erniedrigen. Wie manche Leute mit ein paar Großgelehrten machen. Wallahi, es gab Gelehrten, sie haben ein paar Meinungen gesagt. Sowas sehen wir als erlaubt, weil so und so und so. Gleich die Schwerte kamen von oben. Baff, baff, baff. Er ist für sie was? Er ist für sie nichts mehr. Es gibt einen Großgelehrten, ich nenne ihn als Großgelehrte. Ich betrachte ihn als Großgelehrte in Mauretanien. Ein ganz junger Gelehrte. Wallahi, ich habe Hoffnung nach Allah subhanahu wa ta'ala auf diesem jungen Mann. 35 oder 37 Jahre alt, aber ein richtiger, inshallah ta'ala, Großgelehrte. Wildiddu. Das ist ein Bekannter. Dieser Mann, mashallah, am Anfang alle sprechen, oh, gute Gelehrte, gute Gelehrte, gute, von allen Richtungen. Von allen Muslimen. Und dann kamen ein paar Fatawas von ihm. Nach seiner Ijtihad mit bestimmten Beweisen, bestimmte Denkweisen, bestimmte Interpretationen von Großgelehrten. Ist Theater zu spielen erlaubt? Für bestimmte Zwecke, Lehrzwecke und so. Kunst und sowas. Ist Theater erlaubt? Filme machen? Sind Geschichten wie Kalila wa Dimna und wie Juha, also erfundene Geschichten, nicht wahre, erfundene Geschichten, die sind nicht wahr, dass man die schreibt für Kinder, damit man sie erzieht, erlaubt? Der Mann hat gesagt, mein Vater hat mir berichtet, dass mein Opa ihn berichtet hat, dass der zweite Opa ihm berichtet hat. Wallahi, der Mann geht mit der Kette. Und dann kam er vorbei bei Bukhari, dass Bukhari zu dem gesagt hat, dass so und so gesagt hat, bis er zu Muhammad ankam. Von 21. Jahrhundert, von jetzt, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam er. Wir sagen das den Christen. Guckt mal, bis jetzt, in Marokko haben wir Großgelehrten. Sie haben viele tausende Ahaditen. Du gehst zu ihnen, und sie geben dir den Hadith von ihm. Und du darfst sagen, ich, so und so, Abdul Azim, habe ich von dem, meinem Sheikh, so und so gehört. Er hat von dem so und so gehört, dem so und so gehört, dem so, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so und so. Macht dir das nicht Ehre, dass du zu dieser goldenen Kette gehörst? Dieser Mann hat so eine goldene Kette. In Marokko haben wir eine alte Frau, die ist jetzt 90 Jahre alt, in Tanja. Da kommen Schüler aus ganzer Welt, islamischer Welt. Sie gehen nach Tanja. Eine Frau. Ja, wir sagen das auch zu den Deutschen. Weil sie sagen, Frauenunterdrückung und so. Eine Frau in Tanja, da kommen Gelehrte aus der Welt, um bei ihr ihre Knien zusammenzumachen und zu lernen. Und sie sagt, mein Vater hat mir berichtet, dass sein Opa ihm berichtet hat, das. Und dann sagt sie, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetzt machen wir uns zurück zu Wuddiddu, dieser Gelehrte, warum sie ihn verabscheut haben auf einmal. Er hat diese Fatwa gemacht, Theater ist erlaubt. Diese Geschichten zu erfinden, für Lernzwecke und Erziehung, sind erlaubt. Und dann hat er die Ahaditen nach seiner Überlieferungskette, und die authentisch ist durch Bukhari, und dann hat er gesagt, ein paar Beweise aus dem Koran und aus der Sunna, auch aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala ein paar Beispiele gibt, ist der Blinde, der von einem Mann geführt wird und geleitet wird und er weiß nicht wohin. Nur derjenige, der ihn führt, nach rechts oder nach links, wie derjenige, der sieht und das und das. Und er, Allah Ta'ala meint damit der Gläubige und Ungläubige. Ist das nicht eine abstrakte Darstellung? Ist das nicht eine, nichts in Tatsache? Es ist abstrakt. Allah Ta'ala hat sowas benutzt. Auch in mehreren Geschichten im Koran. Für Erziehung. Und dann hat er seine Beweise gegeben. Wallahi, alle Leute, die sagen, Alim, Alim, Alim. Auf einmal ist dieser Alim für sie nicht. Dann beginnen sie ihn zu beschimpfen. Ach, er ist einer, der hat seine Grenze, er hat untertrieben, er macht leicht. Er macht die Religion leicht. Er folgt seine Gelüste. Er folgt seine Gelüste, er folgt nicht den Beweis. Er passt sich an zu 21. Jahrhundert und er verkauft seine Religion. Weil er eine Meinung über eine bestimmte Gelegenheit macht, mit bestimmten Argumenten, Interpretation, der wird abgelehnt von solchen Leuten. Und deswegen solche Jugendlichen, ich warne solche Jugendlichen, dass sie in so einem Loch landen. Vorsicht! Vorsicht! Nicht hart mit den anderen umgehen. Stellt euch mal vor, auch mit den Ungläubigen, die sogar andere Glauben haben. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beschimpft nicht die Ungläubigen. Warum, ja Allah? Der Ungläubige, der eine Kuh jetzt anbetet und so, er sagt, beschimpfe ihn nicht. Verletze ihn nicht. Warum, ja Allah? Damit sie euch nicht beschimpfen, damit sie nicht euren Gott und eure Religion auch beschimpfen. Weil du ihm sagst, du bittest eine Kuh, eine schmutzige Kuh, und so, er sagt dir, du bittest einen schmutzigen, ja, du brauchen wir nicht zu sagen. Und dann beschimpft er deinen Gott. Und Allah Ta'ala lehrt uns, wie wir mit den anderen umgehen, der sogar anderes gläubig ist. Und erstmal Ungläubige. Für mich, also dieser Ungläubige, leider in deutscher Sprache, deutsche Sprache im Vergleich zur arabischen Sprache ein bisschen arm. Ein bisschen sagen wir aus. So, und deswegen, Ungläubige, es ist nicht richtiges Wort für Kuffar. Warum? Weil Ungläubige, einer, der gar nicht glaubt. Aber der andere, der glaubt ja. Der glaubt ja. Aber er glaubt an was anderes. Er glaubt, dass Jesus sein Sohn Gottes, oder er glaubt, dass eine Kuh sein Gott ist, oder er glaubt, das weiß ich nicht. Aber er glaubt. Deswegen sagen wir, der den Glauben des Islam, die wahre Religion des Allahs und die Botschaft Allahs abgelehnt hat und als Lüge bezeichnet hat. Okay. Aber trotzdem darfst du ihn nicht beschimpfen. Deswegen sagt Allah uns im Koran, dass wir zu den Glaubensverweigerer sagen, Nakum dinukum waliyadin. Ihr habt eure Religion und wir haben unsere Religion. Und stopp! Wo ist das Problem? Und wir leben damit. Alhamdulillah, 1400 Jahren leben die Christen und Juden unter uns bis jetzt. Bis jetzt. Von Vater zu Mutter zu Opa, bis jetzt ist ihre Stamm was? Bewahrt. In Andalusien haben die Muslimen bis 900 Jahren gelebt. Spanier. Geh mal und sag, bringt uns mal eine spanische Familie. Von Vater und Mutter bis zur Zeit der Muslimen. Hä? Gibt's nicht. Weil die wurden alle enthauptet. In der Zeit von Kreuzzügen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unsere Hände sind nicht schmutzig. Und der Islam wurde nicht verschmutzt mit ungerechtem Blut. Und die Geschichte ist vor uns. Das sind die Kreuzzüge, was sie alles gemacht haben. Blutbäder wurden gemacht mit Menschen, die unschuldig sind, nur weil sie anderes glauben. Im Namen der Kirche. Im Namen der Kirche. Und deswegen, diese Leute kam die Revolution, die französische Revolution, um die Religion rauszuschmeißen. Und dann haben sie einen neuen Gott erfunden. Wer ist dieser Gott? Wissenschaft. Alle richten sich nach Wissenschaft. Alles, was mit Religion zu tun hat, passt das zur Wissenschaft zusammen? Nein. Widerspricht das? Also falsch. Lüge. Und Wissenschaft ist Gott geworden. Und dann sagen sie, wir trennen die Politik von der Kirche. Dann haben sie gesagt, Alhamdulillah, sie haben gesagt, wir trennen Politik von der Kirche. Gut, aber nicht von der Religion. Von der Kirche. Als Institution, als Institut, als Organisation. Deswegen, diese Behauptung, dass sie uns sagen, trennt eure Religion von Politik, wir sagen niemals. Weil die Trennung war zwischen Kirche als Institution und Politik. Aber die Religion ist Politik. Wie lebst du? Wir atmen Religion. Wir schlafen durch Religion. Alles Religion fließt in Blut. Ich handle mit Religion. Ich spreche mit Religion. Ich mache Kontakt durch Religion, was meine Werte. Außerdem, die Grundgesetze von diesen Ländern, wie in Deutschland, alle Gesetze im Grundgesetz, woher haben sie das? Haben sie das von Wissenschaft? Nein, von Religionen. Gerechtigkeit, Menschenwürde, Freiheit. Alles gibt es in der Religion. Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِيلُ. Der Hass zu bestimmten Menschen darf euch nicht dazu bringen, ungerecht zu handeln. Freiheit? Wollt ihr Freiheit? Allah sagt im Koran, لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Der will glauben, der soll glauben. Der will ungläubig bleiben, der soll bleiben. Menschenwürde in das war, ja, heißt das. Dann sagen wir, der Koran sagt das auch. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Unter allen Kreaturen. Er hat nicht Muslimen gesagt. Die Kinder Adams. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eine Trauerzug vorbeiging, er steht auf. Er steht auf für diese Trauerzug. Sie sagen ihm, ach, das ist eine Leiche von einem Jude, von einem Jude. Ach, brauchst du nicht zu stehen. Dann sagt er, أَلَيْسَتْ تِلْكَ بِنَفْس. Ist das nicht eine Seele? Auch wenn eine Jude ist. Die Sache ist mit Menschen zu tun. Alhamdulillah, das ist der Islam. Grundgesetz und so. Und dann sagt ihr, hey, bringt mal eure Religion weg von Politik. Wir sagen, nein, nein. Und ohne Religion verschwinden die Werte. Und hier sehen wir jetzt, wo ist der Scham? Was sagt die Politik über Scham? Der Scham verschwindet, verschwindet und geht immer schlimmer. Und wenn eine Gesellschaft keinen Scham besitzt, dann geht sowas ins Verderben. Haltet das nicht fest. Wenn die Charaktereigenschaften nicht da bleiben, hält nicht fest. Deswegen sagen wir, Alhamdulillah. Ohne Islam kann kein einziger Muslim leben. Ohne Islam kann kein einziger Muslim seine Politik und die Politik machen. Politik ist Islam. Islam ist Politik, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Politik, Islam, Politik, alles. Wir hängen zusammen. Wirtschaft, alles Mögliche. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين